Sali Nina, danke, dass du für das Interview zugesagt hast. Würdest du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
Ja, hoi Jan, es freut mich mega, da bei dir zu sein. Also mein Name ist Nina Müllemann und ich bin eigentlich ursprünglich Wissenschaftlerin. Ich habe Theaterwissenschaften und Disability Studies, also Behindertenstudien, heisst das auf Deutsch, wir haben es noch nicht in der Schweiz. Also wirklich studiert, auf dem Gebiet auch doktoriert. Und bin dann aber in den letzten 2 Jahren ein bisschen mehr in Kunstpraxis gegangen. Also das heisst, ich mache Kunst und ich organisiere Kunstveranstaltungen und Tagungen, wo so um Behinderung und Kunst geht, würde ich jetzt mal sagen. Also die Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Behinderung und Kunst ist so mein Gebiet.
Sehr spannend und das wird sicher auch das grösste Themengebiet sein, das wir zusammen besprechen. Aber was ist für dich, Nina, Kunst?
Ui, was ist für mich Kunst? Du fängst ja gerade an mit der ganzen...
Ja, ich habe gewusst, dass du das kannst beantworten. Warum habe ich gedacht, fangen wir jetzt gerade so an.
Du weißt mehr wie ich. Du fängst wirklich an mit der ganz tiefen philosophischen Frage. Kunst. Also für mich kann eigentlich alles Kunst sein. Ich glaube, es geht einfach darum, etwas auf eine kreative, andere Art und Weise anzuschauen und mit etwas zu arbeiten auf eine andere Art und Weise. Wo es halt nicht unbedingt nur dann darum geht, um die Logistik, sondern auch um ästhetische Fragen, darum, wie etwas auf einem wirkt, um Emotionen.
Spannend. Im Interview bei der Mikrozeitung, die ich auch verlinke, schreibt der Journalist, dass du anscheinend zuerst ziemlich schüchtern bist. Als junge Frau. Und wie war denn der Spagat, als junge Frau, denn sich in Kunst und so weiterzuentwickeln und dann die Toughness rüberzukommen, wie ich dich jetzt erlebe?
Ui. Also erstmal natürlich die Journalistin, die schreibt so, dass sie möglichst eine gute Story hat über
natürlich,
mich.
Natürlich, natürlich.
Aber ich glaube schon, ich bin schon eher zurückhaltend und schüch gsi zum Teil, als ich aufgewachsen bin. Und auch, also ich glaube, gerade als Mensch mit einer Behinderung ist es nicht so einfach, sich in den Kunstbereich zu begeben. Also nur schon bei mir in der Schule hat es zum Beispiel geheißen, nein, du kannst nicht in der Theatergruppe mitmachen, weil es hat einen Stegen auf die Bühne. Und so einfach ist denn das gewesen. Und also mir ist eigentlich immer wieder gesagt, oder nein, das ist sicher nichts für dich, das ist überhaupt kein Gebiet für dich. Und ich glaube, allgemein wird uns immer so, wenn wir mit Behinderung aufwachsen, wird uns immer wieder gesagt, wo wir hingehören und wo wir nicht hingehören. Oder es wird uns gezeigt. Und ich glaube, dann sich da dann irgendwie bewusst zu werden, nein, das stimmt gar nicht immer, was die anderen Leute sagen, wo dass man hingehört, welche Gebiete vor allem etwas sind und welche nicht. Ja, das braucht schon eine Entwicklung.
Und was hat die stimuliert?
Es hat die stimuliert. Also zum einen glaube ich halt, dass ich mir wirklich versucht habe, durch meine Ausbildung wissenschaftlich ein Wissen anzueignen, das ich halt auch zeigen kann und sagen, hey, schau, da ist im Fall mein Diplom. Ich habe etwas. Also ich habe halt eine Auszeichnung, die man auch anerkennt. Und dann aber, dass ich während meinem Master auf England gegangen bin, go studieren. Und dort eigentlich entdeckt habe, was für tolle Kunst Menschen mit Behinderung machen. Was es für mega, mega spannende Sachen gibt. Und als ich das entdeckt habe, habe ich gemerkt, hey, das ist ja sowieso eine ganz neue Welt, von der ich eigentlich noch nichts gewusst habe. Und da habe ich dann einfach gedacht, hey, das wäre mega toll, da auch dazu zu gehören, da auch mitzumachen.
Ja, was ich bei England, allgemein UK, ein bisschen faszinierend finde. Eben, das Bild von Behinderung ist, glaube ich, etwas ein bisschen anders als in der Schweiz. Es wird mehr als Teil wahrgenommen, wenn ich dann wieder auf die politische Schiene gehe und auch sehe, wie Krankenpflege und alles gespart wird, ist das wieder so etwas, was sich dann beißt für mich?
Ja, also ich glaube, du bist da sehr gut informiert. Also ich glaube, in England hat es schon sehr, also viel deutlich früher wie da, eine gute Gesetzesgrundlage gegeben von Menschen mit Behinderung. Und es hat sich etwas entwickelt in England, wo man da nicht so kennt. Das ist das soziale Modell von Behinderung. Das heisst, das Modell sagt, dass wir von unserer Umwelt und von den Einstellungen der Leute behindert werden.
Also die Wechselwirkung?
Ja, die Wechselwirkung. Und dass eigentlich nicht etwas falsch ist an uns oder an unserem Körper, sondern dass die Welt einfach nicht für uns gemacht worden ist.
Wenn wir Minderheit sind, oder warum?
Ja, weil einfach die Welt die Leute oder die Gesellschaft die Leute vorzieht, die einer gewissen Norm entsprechen. Und das hat sich dann, glaube ich, in England schon recht durch Gesetzesgebung, aber auch so durch die gesellschaftlichen Fragen durchgezogen. Und darum ist es dort so, wenn ich irgendwo bin in England und etwas nicht zugänglich ist, dann ist die Reaktion, oh nein, das tut uns mega leid, wir müssten das eigentlich zugänglich machen. Und da ist es generell, meine Erfahrung ist eher so, dass man dann sagt, ja, du kannst ja froh sein jetzt, dass wir das extra gemacht haben für dich. Wir haben dir jetzt da den Gefallen gemacht.
Ja, was ich halt auch unschön finde, eben die Schweiz, also ist sicher, was Versicherungen anbelangt und so, sicher ein gutes Land. Aber wenn ich nachher natürlich höre, wie sich gewisse Politiker mit dem profilieren wollen, dass wir die UNO-BRK 2014 ratifiziert haben, vergessen sie immer wieder einen Satz, oder, dass sie das Klagerecht rausoperiert haben. Oder? Ja. Wie ist das in England? Kann man klagen? Weißt du da etwas?
Ja, also in England kann man klagen. Es wird auch immer wieder gemacht. Zum Beispiel hat es gibt es dort den Fall von dem Aktivist, der immer wieder die Busfirmen verklagt hat, weil sie ihn nicht reingelassen haben, weil der Rollstuhlplatz durch Kinderwagen besetzt war. Und er dann gefunden hat, nein, also Rollstuhlfahrende, die können ihren Rollstuhl nicht einfach zusammenlegen, die können nicht einfach sich anpassen und die müssten eigentlich Priorität haben. Also das war zum Beispiel ein Fall gewesen, wo jetzt immer wieder in den Medien kam ist und wo dann immer wieder hin und her gegangen ist, bis er, glaube ich, dann am Schluss gewonnen hat. Aber was du vorher gesagt hast, und das wollte ich jetzt noch schnell zurückgehen, ist natürlich, auch wenn es jetzt in England sehr viel Positives passiert ist, ist es natürlich aktuell politisch so, dass mit Brexit, mit einer konservativen Regierung, die jetzt in England ist seit fast 10 Jahren, ist es natürlich so, dass all die positiven Errungenschaften von Menschen mit Behinderung, die sind nicht wahnsinnig sicher.
Ja, weil dann halt natürlich wieder der Spardruck kommt, oder? Aber wie würdest du die Jahre in England für dich persönlich beschreiben?
Entschuldigung, wie würde ich?
Wie würdest du die Jahre in England für dich als Persönlichkeitsentwicklung beschreiben?
Also ich habe dort eine sehr grosse Persönlichkeitsentwicklung
durchgemacht. Ich glaube, dort hast du auch deinen Mann kennengelernt, oder?
Genau, also ich bin eigentlich in England mit Unterbruch. Ich bin immer wieder zu Hause, also in der Schweiz gewesen auch. Aber so zwischen 2010 und 2017, also wo ich meinen Master gemacht habe, mein Doktorat gemacht habe, bin ich immer wieder für längere Zeiten in England gewesen. Und ja, habe dann dort zuerst einmal wirklich mein Leben genossen, bin ganz, ganz viel ausgegangen, habe wirklich spannende Leute kennengelernt, eben auch spannende KünstlerInnen, bin viel Clubs gegangen, habe dann auch selber ein bisschen Sachen ausprobiert mit Performen, Stand-up und so weiter. Und habe dann dort auch nachher, wie du sagst, meinen Mann kennengelernt. Eben habe dann dort doktoriert. Also ich habe dort wirklich, glaube ich, sehr viel über mich selber gelernt, aber auch über Kultur im Zusammenhang mit Behinderung. Also erstmal ist mir so bewusst worden dort, dass es wirklich eigentlich, dass wir Menschen mit Behinderung vielleicht unsere eigene Kultur haben, dass wir unsere eigenen Zusammengehörigkeiten haben, dass es Kunst gibt, wie gesagt, was um Behinderung geht, dass auch das Gefühl, dass wenn man zum Beispiel andere Menschen mit Behinderung trifft, dass man gerade das Gefühl hat, ja, man kennt sich. Ja,
der gehört zu mir.
Genau, der gehört zu mir. Also wirklich, wirklich das, ohne dass man jetzt irgendwie so wahnsinnig viel muss gemeinsam haben oder ohne dass man sich vielleicht kennt. Das ist mir eigentlich dort wirklich bewusst worden. Und das habe ich dann auch sehr spannend gefunden.
Wie würdest du denn die Kultur beschreiben, so mit 3 Schlagwörter?
Die Kultur. Also ich glaube, etwas, was wir Menschen mit Behinderung sicher haben, sind so die Lifehacks. Ich weiss nicht, ob du weißt, was ich meine.
Ausführen.
Lifehacks. Also eigentlich so, dass wir Sachen, also wir sind es halt gewöhnt, dass viele Sachen im Alltag einfach nicht funktionieren für uns. Und natürlich kann man dann da versuchen, sich von außen die Hilfe zu holen, aber manchmal ist es einfach zu mühsam und zu anstrengend und dann schauen wir einfach, was geht mit dem, was wir zur Verfügung haben. Also ich glaube, wir sind auch sehr kreativ dadurch. Also zum Beispiel, wo mein Sohn klein war, habe ich nicht gewusst, wie ich ihn jetzt soll. Vor allem, als er angefangen hat zu laufen, habe ich nicht gewusst, wie ich ihn soll mit ihm rumlaufen, weil ich kann ja nicht gleichzeitig Rollstuhl fahren und seine Hand nehmen.
Und alleine ist auch nicht so gut.
Ja, warte jetzt. Und okay. Dann ist meine Pointe weg. Und gleichzeitig hatte ich dann so eine Tragetasche, aber die war zu gross gewesen. Und was ich dann gemacht habe, ist, dass ich wirklich so eine Kinderleine genommen habe, aber ich habe sie dann umfunktioniert, sodass ich ihn konnte, dass ich eigentlich wie so einen Sicherheitsgurt daraus gemacht habe und mir den um mich herumgebunden hat. Und dann ist er dann so auf meinem Schoss gesessen und ich konnte das sehr schnell an- und abschnallen.
Okay.
Genau, aber von dem her, ja, es ist das ein bisschen in den Hundebereich gegangen.
Okay, ja, du in der Not, gell?
Genau.
Ja, also da möchte ich schon noch schnell sagen, wir sind, glaube ich, also ein grosser Teil ist sehr lösungsorientiert. Wir halten uns wenig auf mit Barrieren, sondern wir probieren immer die Barrieren zu überstreiten oder zu umfahren, dass wir gleich lösungsorientiert irgendwie qualitativ als Ziel ankommen. Ja. Das würde ich schon so auch unterschreiben. Und du hast, glaube ich, deine Masterarbeit zu den Paralympics gemacht. Habe ich so
kurz meine Doktorarbeit.
Ja. Wie muss ich mir die vorstellen? Ganz kurz.
Also ich habe sie eigentlich nicht direkt zu den Paralympics gemacht, also 2012 waren die Paralympics in London, sondern ich habe sie zu den Kunst, also zu den Theaterproduktionen, vor allem Theater, sonstige Kunstformen auch, gemacht, die gleichzeitig stattgefunden haben und die finanziert worden sind durch die Paralympics.
Ah, so, okay.
Genau, und was mich eigentlich interessiert hat, weil die Paralympics haben so ein bisschen ein Bild von Behinderung vermittelt. Es hat so eine grosse Kampagne gegeben, wo es geheißen hat, ja, we are the superhumans. Also es ist eigentlich immer wieder das Bild vermittelt worden, dass Menschen mit Behinderung
über... Der Wow-Effekt, oder?
Der Wow-Effekt, der Inspirationseffekt und dass sie sozusagen über ihre Behinderung rauswachsen. Durch ihre Fähigkeiten. Und was mich ein bisschen daran gestört hat, ist, wenn du über deine Behinderung rauswachst oder die darüber hinwegkommst, das stimmt ja nicht. Die haben ja immer noch ihre Behinderung.
Ja.
Und so auch die Annahme, dass Behinderung an sich einfach nur etwas Schlechtes ist, würde ich halt auch nicht unterschreiben.
Sondern was ist sie?
Sie ist einfach. Also weißt, ich glaube, man muss nicht alles unbedingt als positiv oder als negativ oder als rein. Das Leben ist ja nicht schwarz und weiß, sondern ich.
Ja, gewisse hätte ich es gern. So. Macht es natürlich einfacher, oder?
Genau, genau. Aber für mich hat jetzt meine Behinderung hat positive Sachen erwirkt und negative.
Willst du schnell 2, 3 Beispiele sagen? Positive, negative? 2, 3.
Beispiel. Also ich glaube, alles, was ich bin, was ich mache, die Leute, die ich kenne, die Freunde, die ich habe, das hat alles auch mit meiner Behinderung zu tun. Ja. Die Interessen, die ich habe, wie ich mein Leben lebe, das ist nicht... Also ich glaube, wenn ich jetzt keine Behinderung hätte, wäre ich eine völlig andere Person und das will ich nicht.
Nein, oder das ist wahrscheinlich deckungsgleich mit meiner Aussage. Sie macht mich zu dem, was ich bin.
Genau.
Also sicher ein grosser Teil, oder? Es ist ein Teil von dem Jahr, wie er jetzt da ist, oder?
Genau.
Ob er jetzt gewiss nicht passt oder nicht, aber er ist jetzt einfach so, wie er ist.
Genau.
Aber was ich auch bei einem Interview im Internet von dir gefunden habe, ist so die Auseinandersetzung von der Gesellschaft mit behinderter Kunst. Du sagst, eigentlich sollte das vorher anfangen, wieder, wenn erst ein Behinderter im Raum ist. Also nicht erst dann sollte der Prozess anfangen, wenn ein Behinderter im Raum ist. Wie hast du das gemeint mit behinderter Kunst? Dass man sich vorher schon Fragen stellen soll, wie kann man... Oder
ich weiß nicht genau, auf was du dich beziehst.
Er hat mit einer Studentin in dem Interview, wo es dann darum gegangen ist, wie kann man inklusive Kunst fördern. Und dort hast du gesagt, eben viel passiert erst, wenn ein Behinderter aktiv im Raum ist, dass man sich mit dem auseinandersetzt, oder?
Also ich glaube, das Ding, das wir halt immer wieder erfahren, und es geht jetzt, also es ist ja nicht nur im Kunstbereich sondern dass man irgendwo hinkommt und du beschwerst dich, dass es nicht zugänglich ist und dann wird dann gesagt, ja, aber wir haben ja nie jemanden mit Behinderung, der das will und dann denkst du, ja, das ist genau, weil es nicht zugänglich ist, wenn wir nicht hinkommen könnten. Und dann gleichzeitig ist das aber die Ausrede. Es will ja gar niemand mit Behinderung. Und das braucht so eine Kraft, dann immer zu sagen, ich würde gern und ihr lasst mich nicht. Also häufig lässt es dann einfach sein, oder? Wenn du, statt dass du jetzt halt zu der besten Pizzeria gehst und die haben drei Stege drin und du sagst immer, bitte, könnt ihr etwas machen wegen dem Zugang, gehst dann lieber zu der zweitbesten, die halt keine Stege hat, oder? Und dann gleichzeitig sagen die von der besten Pizzeria, nein, das kommt ja nie jemand zu uns. Also
wenn wir keinen Treppenlift bauen.
Genau, darum müssen wir keine Rampe machen oder keinen Treppenlift bauen.
Darum, aber ich bin eigentlich halt schon ein Rebell. Halt, ich gehe dann gleich und stehe dann vor dieser Tür. Und meistens schaue ich, ob ein Bärli, also so Bärli unterwegs sind. Und dann frage ich immer die Herren, ob sie mich würden auftragen, weil dann können sie sich auch noch bei ihren Freundinnen zeigen, wie stark und sozial sie sind. Eigentlich kannst du so gute Synergien bauen. Und dann nehme ich halt meine Urinflasche mit. Und wenn es kein Rostl-WC hat, frage ich, ob ich ins WC einfach reinfahren kann. Und wenn sie sagen, nein, sage ich, ob sie einen Raum haben.
Ja.
Und dann sage ich, ja, wir haben einen Raum, aber sie haben mich noch nie gefragt, was ich in diesem Raum mache. Und dann uriniere ich halt in die Urinflasche, gehe wieder an die Theke an und sage, bitte leeren.
Ja, mega gut.
Und so fängt es dann eben an, oder?
Mhm, voll. Also ich mache das auch natürlich. Also ich glaube... Viele Menschen mit einer Behinderung machen das, aber du kannst es natürlich...
Nein,
du
hast nicht generalisieren.
Und du hast nicht die Energie, um das immer zu machen, um das bei allem zu machen, oder? Sondern du überlegst dir dann halt manchmal an gewissen Tagen, ja, heute habe ich jetzt die Energie, um das zu machen, um mit dem konfrontiert zu werden. Das ist ja auch ein Risiko, einfach dort hinzugehen. Und an gewissen Tagen, glaube ich, hat man die Energie und die Power, um das zu machen. Und an anderen Tagen einfach nicht. Oder? An anderen Tagen denkst du einfach, hey, lass mich doch jetzt mal in Ruhe. Ich will einfach mit niemandem reden. Ich will einfach mein Zeug machen.
Ja, das gibt es auch. Oder? Dann sage ich auch, ich bin ja sehr kommunikativ und ich gehe auch aktiv auf Menschen zu, wenn ich reden will. Manchmal passt es ihnen, manchmal auch nicht. Das ist ja wieder Wechselwirkung, auch mit der Gesellschaft. Aber manchmal muss ich halt auch sagen, wenn jemand kommt, meine Sprechstunde ist heute leider schon durch, kommen sie morgen wieder. Also das gibt es auch. Mhm. Das darf auch sein. Aber wenn jetzt jemand sich mit Behinderten oder Disability Kunst auseinandersetzt, was würdest du mir als Tipps geben?
als Tipps geben. Also ich habe wie, ich bin momentan, arbeite ich an einem neuen Projekt, das hoffentlich passieren wird nächstes Jahr. Es ist so ein in der Planungsphase, zusammen mit dem Edwin Ramirez.
Der auch kommt, ich weiß noch nicht wann, aber er hat mal gesagt, er kam, aber das sehen wir dann.
Genau, und der Edwin, also ich hoffe, er kommt auch zu dir, ja. Und ist so ein bisschen mein kreativer, mein Arbeitspartner eigentlich seit einem Jahr. Wir arbeiten sehr viel zusammen miteinander. Ich bin auch total froh, dass wir uns gegenseitig haben, um irgendwie Ideen austauschen, weil ja, einfach,
es ihre ist mega lässig. Glaub, gut.
Ja, es ist einfach sehr lässig mit dem. Und in diesem Projekt geht es wirklich darum, dass wir das Gefühl haben, es gibt mehr Menschen mit Behinderung, die wahrscheinlich gerne würden Kunst anschauen oder auch Kunst machen. Und sie haben aber das Gefühl, ja, sie gehören dort nicht an oder sie wissen nicht wie. Und es geht in diesem Projekt genau darum, die Zugänge zu eröffnen. Weil wir das Gefühl haben, da steckt noch ganz, ganz viel Potenzial. Und ich persönlich habe gerade das Gefühl, eben, weißt, das Gefühl von Zusammengehörigkeit, von Gemeinschaft zwischen Menschen mit Behinderung, das kann zum Beispiel etwas sein. Also ich habe das sehr stark in meiner Zeit in London gespürt, eben wenn ich so Theaterproduktionen von Menschen mit Behinderung bin, anschauen, Comedy anschauen. Und ich glaube, das ist etwas, was es in Zürich noch nicht so gibt, so Veranstaltungen für uns, wo es halt nicht unbedingt jetzt nur um politische Fragen geht. Das gibt es eher weniger momentan und das ist wirklich etwas, was wir versuchen zu fördern.
Aber in der Barriere hapert es denn? Sind das nur infrastrukturelle oder sind das gedankliche Barrieren?
Also infrastrukturelle, ich will das gar nicht irgendwie unterschätzen, die sind sicher auch da, weil es ist ja nicht nur, ob ein Theater rollstuhlgängig ist, es ist ja dann eine Frage, wie kommt man zum Theater hin, hat man Assistenz, hat man keine Assistenz?
Shuttlebus,
genau, all das Zeug. Und dann ist es schon so, dass in der Schweiz es gibt sehr wenig Theaterproduktionen zum Beispiel, die Audiodeskriptionen haben von Menschen mit Sehbehinderungen. Es gibt sehr wenig Theaterproduktionen, die Gebärdensprachdolmetscherin haben. All diese Sachen, es ist immer noch häufig die Annahme, dass einfach die Rollstuhlfahrer irgendwo auf der Seite sitzen.
Eigentlich schon von der Bühne, oder?
Genau, halt irgendwie, also einfach, dass es sehr, sehr starr ist, dass, wie man sich im Theater bewegt, wie man sich dort aufhält, wo das Menschen mit Behinderung dort hingehören, dass man immer ruhig sein soll und so weiter. Und ich glaube, da sind wir schon noch nicht sehr weit. Aber ich glaube auch, je mehr von uns dann gehen Sachen anschauen und halt gehen zeigen, ja, das sind wir, desto einfacher wird es auch. Und ich glaube, viel liegt auch wirklich an den Barrieren, die jetzt nicht unbedingt Infrastruktur sind, sondern eben wirklich auch einfach das Gefühl, so, ja, dort werde ich nur vielleicht geduldet, dort will man mich nicht. Ich könnte dort zwar hin, aber gehöre ich dort wirklich an? Und gerade, also eben, wenn man irgendwo auf der Seite hinter dem Pfosten platziert wird, das gibt einem ja auch das Gefühl.
Das ist so, dass man selber Pfosten nicht verdient.
Genau, oder halt so etwas, wo man jetzt muss, irgendwie wegen dem Gesetz oder wegen irgendwelchen, ja.
Ja, dann kommt das auch wieder, was man vorher kurz angesprochen hat, das Dulden, oder? Ja. Wir machen ja etwas und ihr fordert immer mehr, ja. Oder? Wie schaffen der Edi und du an dem, dass es gleich immer mehr gibt? Wo setzt ihr dir den Hebel an?
Also wir haben, ich wollte jetzt nicht zu viel, wie gesagt, zu viel verraten,
weil es halt ein
neues Projekt ist. Aber ich glaube, was zum einen ganz wichtig ist, ist, dass man zum Beispiel in die Institutionen und in die Vereine für Menschen mit Behinderung hineingeht und nicht einfach, ich habe das Gefühl, es gibt so eine Grenze zwischen vielleicht von Menschen mit Behinderung, die in der Institution leben und zwischen denen, die außerhalb der Institution leben. Oder, und auch zwischen verschiedenen Behinderungsarten. Und dass man versucht, die ein bisschen aufzubrechen und versucht, miteinander einen Dialog zu finden, Kommunikation zu finden. Also ich glaube, zum einen das, dass wir halt als Menschen mit Behinderung, die schon Kunst machen, die in dieser Kunstwelt drin sind, auf die anderen Leute zugehen und irgendwie mal sagen, hey, schau, wir machen da etwas, wollen wir auch mitmachen, wollen wir auch zuschauen. Und also ich meine, natürlich, wenn es euch auch nicht interessiert, ist gut, also das Theater ist nicht für jeden, aber vielleicht wollen wir es mal anschauen. Ich glaube, das ist das eine, wo sehr wichtig ist. Und zweitens, dass wir halt unsere eigene gelebte Erfahrung nehmen, eben als Personen, die zuhinterst hinter dem Pfosten platziert worden sind und uns überlegen, ja, wie könnte man den Raum
vor dem Pfosten
gestalten und halt auch in Kommunikation mit anderen Menschen mit Behinderung, die andere Bedürfnisse haben, weil es sind natürlich nicht alle Menschen mit Behinderung.
Nur weil wir zwei rollend unterwegs sind, da gibt es Gehbehinderte.
Genau.
Aber Nina, ich nehme ja Kunst so wahr, dass sie manchmal sehr brotlos ist. Also das, und ich verstehe das nicht, weil das ist ja auch Selbstausdruck. Aber wie ist es denn?
Ja, zahlt uns mehr.
Genau, auf das wollte ich aufsehen. Wie ist es denn in der Disability-Kunst? Da nehme ich an, hätte man ganz herzprobend essen. Also soll ich jetzt nicht mit dem Zeigefinger oder so einfach...
Nein. Ich überlege gerade, wenn ich das... Also es ist schon so... Es ist schon so, also ich glaube, in der Schweiz, die meisten Leute, die Kunst machen, machen nebenbei noch etwas anderes. Also sei es jetzt eben Workshops geben oder Uni unterrichten, solche Geschichten oder halt irgendwie noch in einem Büro arbeiten, so nebenbei. Ob es jetzt Menschen mit Behinderung sind oder ohne Behinderung. In der Schweiz haben wir so Richtlinien, wie das KünstlerInnen gezahlt werden. Und die sind relativ klar. Und die sind eigentlich auch im Vergleich zum Ausland recht gut. Also ich merke das immer, wenn ich im Ausland etwas mache, dass ich eigentlich im Verhältnis dann viel schlechter gezahlt werde wie in der Schweiz.
Ah, cool.
Aber es ist trotzdem lässig, Sachen im Ausland zu machen.
Ja,
also,
einfach das Mindset wahrscheinlich
grösser
ist, oder?
Also frage mich weiterhin an.
Ja, wird alles
und genau, aber von dem her ist es eigentlich so, dass man in der Schweiz dann relativ gut gezahlt wird und jetzt auch der Unterschied zwischen jemandem, der jetzt relativ neu Kunst macht und jemandem, der jetzt vielleicht schon ein bisschen etablierter ist, nicht unbedingt zwingend dann so gross ist, weil es halt die Richtlinie gibt. Und ich meine, die Richtlinie, natürlich heisst das auch, dass niemand wirklich mehr zahlt als die Richtlinie. Aber es ist zumindest dann ein gewisser Schutz.
Aber was tut deine Muse anregen? Also wo holst du dir künstlerische Stimulation? Was fasziniert dich?
Simulation? Also zum Ersten ganz klar von anderen KünstlerInnen mit Behinderung. Also das ist auch wirklich das, was mich in den Raum
gezogen
hat. Genau. Weil die machen so spannende Sachen und da wird so spannend auch geschafft mit den Fragen, die mich halt schon seit immer beschäftigen. Eben, wer hat, also wer, was für einen Zugang, wie kann man den Raum anders gestalten, das. Und dann, also der Edwin und ich arbeiten viel so mit Popkultur, mit Talkshow-Format, mit also bei einer Produktion kürzlich habe ich Duriella gespielt. Also so eine, ich weiß nicht, ob die Leute, die deinen Kanal schauen, noch wissen, wer Duriella ist. Vielleicht sind die zu jung.
Leider schon verstorben.
Aber die Uriella, das ist so
eine... Hast du
das
Badwasser verkauft?
Ja, so ähnlich, genau. Und die Uriella war halt so eine Sektenführerin, ja. Sprachrohr, Gottes, ja. Die vor allem so einen ganz einen tollen...
Tolle Frisur.
Look hat, genau, so einen tollen Look hat. Also ich weiss nicht, ich habe sie mal in Zürich gesehen, wo sie gepostet ist. Und einfach, also super, super Make-up, super Haar, dann immer so eine Art, so eine, wie ein Brautkleid, so eine weisse.
Sie ist unberührt, weiss.
Aber sie hat doch ihren Mann gehabt, den Icoldo.
Ja, ich weiss schon, aber ja. Sie muss ja gleich, sie ist sprachlos Gottes. Steigemüse.
Genau, genau. Also eben, also wir haben immer so eine Mischung aus politischen Fragen oder sozialen Themen, die uns interessieren.
Ist ja spannend, dass, weil im Reflex, auch im Kinofilm spielen ja viele Schauspieler gehende Behinderte.
Mhm.
Und jetzt hast du das Spiel so umgedreht und spielst also jemanden mit Behinderung Fußgänger, ich finde ihn auch spannend.
Ja, also es ist mehr, also ich habe dort auch, ich muss sagen, ich habe dort nicht einfach Uriella nein, gespielt.
Du hast sondern deine Interpretation genau. Von ihr gespielt.
Genau, oder eine Figur, die sehr ja. angelehnt war an ja. Uriella. Aber zum Beispiel hat Edwin wirklich schon die Oprah Winfrey gespielt. Und das ist eine amerikanische Talkshow-Masterin, ja. Die zum Beispiel auch in Zürich manchmal versucht, Handtaschen zu kaufen.
Das ist so, und dann der Blick noch irgendwie anläutet.
Genau. Ja. Anyway. Und das ist ja so, dass wir das machen, dass wir uns dann auch überlegen, sozusagen spielen wir jetzt die, adressieren wir das, dass wir jetzt eigentlich die, dass man die Figur kennt, nicht als Rollstuhlfahrerin, machen wir da eine Geschichte raus. Also ich habe zum Beispiel in der gleichen Produktion habe ich Lindsay Lohan gespielt, dann habe ich sie aber extra gespielt als Person, die jetzt einen Unfall gehabt hat oder irgendetwas ist passiert, sie ist jetzt im Rollstuhl und sie ist mega hässig.
Oh, schön.
Einfach weil ich glaube, Leute, die die Erfahrung hatten, dass sie zuerst keine Behinderung hatten und dann plötzlich werden sie mit dem konfrontiert, was alles jetzt nicht geht, weil sie eine Behinderung haben, haben so eine richtige Wut vielleicht zum
ja,
Teil.
Ja, und Existenzfragen, oder?
Existenzfragen, und ich habe gedacht, Lindsay Lohan, die ist eh schon so eher aggressiv drauf, das passt dann super. Und dann gleichzeitig haben wir es zum Beispiel aber mit Edwin nicht wirklich adressiert, warum die Oprah Winfrey jetzt in dieser Produktion auch im Rollstuhl ist.
Und wie kommt das an, eure Produktionen? Was ist das Feedback?
Also ich glaube, sehr, sehr gut, weil alles, was wir machen, ist mega toll. Und darum müssen wir es unbedingt schauen. nein, ich glaube schon... Gut, also...
Es macht sicher eine
Dynamik. Es ist mega schwierig, um das
zu beantworten. Es macht natürlich wahrscheinlich eine Dynamik auf von den Schweizer. Also ich weiß nicht, wo sie aufführen. sehr ein Reibungsfeld auftönt.
Ja, also ich glaube schon, dass man halt so unbedingt die Ästhetik oder das, was wir machen, das, was wir sehen bei uns auf der Bühne, dass man das noch nicht so... kennt. Aber das ist ja eigentlich, wenn es um Kunst geht, etwas Gutes.
Ja.
Dass es etwas ist, wo man sich vielleicht noch nicht überlegt hat, dass wir zum Teil vielleicht auch Themen aufgreifen, wo man sich noch nicht damit befasst hat.
Noch nicht so gestellt hat. Wahrscheinlich
genau.
Intellektuell hat man sie wahrscheinlich schon, aber nicht so.
Genau, genau. Also, und es geht uns auch wirklich darum, Themen, also jetzt eben mit der Future Clinic for Critical Care, das ist das Projekt, von dem ich jetzt ein bisschen erzählt habe, da ist es uns wirklich auch immer darum gegangen, Themen aufzugreifen und dann aber aus einer Perspektive anzuschauen, eben wo wir vielleicht noch nicht so viel darüber gesehen haben. Also wir haben zum Beispiel die Veranstaltung, wo ich Lindsay Lohan war, das war zum Thema Mutterschaft. Und wir haben dann spezifisch erstens mal wollen, queere Mütter, also Mütter, die eine Sexualität oder eine Gender-Identifikation haben, die jetzt nicht unbedingt der Norm entspricht, haben wir thematisieren. Mütter mit einer Behinderung oder auch ein Gefühl von Muttersein, das jetzt gar nicht unbedingt damit zu tun hat, dass man das Kind geboren hat. Sondern es gibt ja auch andere Familienmodelle, die jetzt nicht unbedingt auf Biologie basieren. Ja. Und dort also ist es mir einfach darum gegangen, weil ich eine Mutter bin mit einer Behinderung, dass ich das Gefühl habe, das ist zum Beispiel ein Thema, das sehr, sehr wenig irgendwo aufgegriffen ist. Sondern es ist eigentlich häufig die Mütter der Kinder mit Behinderung, die thematisiert werden und was das für ein Schicksalsschlag ist, in was für eine Opferrolle man das ist. Und es konnte das auch gar nicht irgendwie abspielen.
Nein, aber es ist eine andere Ausgangslage.
Genau, aber es ist nicht, also es ist etwas, wo jetzt, glaube ich, schon immer wieder thematisiert wird, sei es in Filmen, sei es in Kunstproduktionen und so weiter. Und
Podien,
alles. Also wenn du googlest, Mutterbehinderung, dann kommt...
Zuerst Mütter mit
Behinderung. Genau, da kommen etwa 100 Hits von Müttern mit behinderten Kindern und es kommt eigentlich praktisch nichts zu Müttern mit Behinderung.
Wie ist es, mit einer Mutter mit einer Behinderung zu sein und was für Fragen kommen auf?
Hui, hui, hui. Also ich weiß natürlich nicht, wie es ist, eine Mutter ohne Behinderung zu sein.
Das nehme ich an, wird. Aber du bist ein kreatives Mindset.
Ja, also ich glaube, es ist schon also was für mich, glaube ich, schwierig war, ist, also ich bin wirklich, also ich bin eine von diesen Personen gewesen, die eigentlich schon immer hat wollen, ein Kind haben. Also schon, ich war das Kind, das irgendwie mit 7 Babys gesehen hat und gefunden hat, oh je! Yeah! Und dann mit 15 Babys gesehen hat und gefunden hat, oh je! Yeah! Und
immer je gewesen.
Genau. Also das ist
je
immer...
oder so.
Nein, je oder irgendwie interessiert mich nicht. Okay. Und, sondern das ist wirklich etwas gewesen, was ich eigentlich gerne gehabt hätte. Wo ich dann halt zu einem gewissen Zeitpunkt dachte, ja gut, vielleicht passiert das halt nicht bei mir, weil das gehört ja, da braucht es unter Umständen einen Partner vielleicht dazu, da braucht es sonstige Gegebenheiten dazu. Natürlich gibt es auch Leute, die das ohne Partner machen, also Respekt.
Ja, das ist gut. Anyway, oder?
Nein, Respekt zu denen, aber ich glaube, das hätte ich mir nicht unbedingt vorstellen können. Und dann war es halt schon so, gewesen, dass, als ich dann in dieser Situation war, dass es relativ wenig gegeben hat an Vorbildfunktionen. Eben an Wissen, okay, wie machen das andere Leute mit einer Behinderung, wenn sie ihre Kinder haben, weil ich nicht wahnsinnig viele gekannt habe.
Avanti Donne.
Genau, also Avanti Donne hat dann mal so eine Tagung gemacht, wo ich dann aber leider erst relativ spät mitbekommen haben. Da bin ich übrigens auch im Vorstand. Das ist eine sehr gute Organisation. Ja,
und auch sehr lang schon. Also,
nein, ich bin nicht neu.
Nein, ich meine, die Organisation per se gibt es schon lange.
Ja, genau.
Wertvolle Arbeit.
Genau, die ist super. Ich hatte jetzt sogar meinen ersten Job gehabt. Also einer meiner ersten Jobs.
Mit auch verlinkt.
Während der Uni habe ich dort genau Avanti Girls geleitet. Bin dann eben halt auf England und so weiter und dann zurückgekommen. Genau, aber das ist halt schon so gewesen, dass ich relativ, also dass es einfach sehr wenig gibt zu dem Thema und ich mich dann immer wieder recht allein gefühlt habe. Und das eben, dass ich dann halt auch nicht gewusst habe, ja, wenn ich Fragen habe,
diesbezüglich,
ja, wo gehe ich hin damit? Weil meine anderen Freunde, die Kinder haben, die haben sich nicht unbedingt können, die haben sich nicht unbedingt die gleichen Fragen gestellt.
Wie du dich jetzt wahrscheinlich nicht kannst, also wissen, wie es ist, oder?
Ja, vielleicht, ja. Aber ich glaube, es sind dann halt schon... Sie haben, also die Welt ist dann halt wieder ausgerichtet eher auf denen ihre Bedürfnisse. Ja, auf denen ihre Bedürfnisse und nicht unbedingt auf meine, sondern es ist eigentlich wirklich sehr häufig so, dass es entweder Sachen gibt, die für Kinder ausgerichtet sind oder für zum Beispiel Rollstuhlfahrende. Und
aber kein Tandem.
Genau. Genau, also, zum Beispiel, es gibt sehr wenige Spielplätze, wo rollstuhlgängig sind, wirklich. Es gibt zum Beispiel kein Verzeichnis darüber, welche Kinderkrippen zugänglich sind.
Und dann was machst du? Einfach wieder anfragen? Und
einfach anfragen, machen, ausprobieren. Ja. Genau, also das sind jetzt
Vorreiterrollen halt wahrscheinlich wieder sein, oder?
Genau, also das sind jetzt ein bisschen die grösseren Fragen, aber eben, das kommen dann eine kleine praktische
Frage. Ja, jetzt haben wir noch eine kleine praktische, was ist
so? Also eins war schon so, eben, als ich es dir erzählt habe, wie transportiere ich mein Kind rum. Ein anderes war, dass man eigentlich Kinder, wenn man sie wieder so im Alter von 1, 1,5, wenn man sie in den Kinderstuhl reinsetzt, dass man das eigentlich von oben her macht.
Ja.
Oder du lupfst sie von oben her rein, mit den Beinen rein.
Dann so, oder wenn sie genau. So genau.
Und ich habe einfach gemerkt, hey, das kann ich nicht.
Ja, du müsstest es ja über den Kopf.
Ja, also so stark bin ich dann doch
ja, nicht. Ja, er zappelt vielleicht.
Ja.
So,
und dann, ja. Alles, also geht nicht. Und da habe ich dann zum Beispiel mega schauen und habe dann zum Glück mit Recherchieren einen Kinderstuhl gefunden, wo ich ihn konnte abklappen vorne und von vorne
rein tun.
Ja, genau, also und dann wieder aufklappen. Ja, genau. Aber all die Sachen, die du dir auch gar nicht, glaube ich, überlegst, wenn du kein Kind hast, weil du einfach nicht damit konfrontiert. Also ich habe nicht gewusst, ich habe mir nie das vorher überlegt, bevor ich ein Kind hatte, wie tut man das Kind in den Kinderstuhl lehnen.
Ja. Nur eine kurze Frage, bist du in der Schweiz schwanger gewesen oder in England?
Beides.
Beides. Wie haben die zwei Länder auf das reagiert?
Also ich habe dort noch an der Uni unterrichtet, zum Teil in England, bin dann und habe dann aber, also habe dann so die ganze gesundheitliche Versorgung und so weiter, habe ich dann in der Schweiz gehabt. Also von dem her eigentlich eher in der Schweiz, bin dann auch zu einem gewissen Zeitpunkt ab der Schwangerschaft dann nur noch in der Schweiz gewesen. Und mein Kind ist dann 12 Wochen zu früh auf die Welt gekommen. Also 3 Monate zu früh. Und es ist eigentlich, also wie soll ich sagen, die Haltungen der Ärzte und so weiter sind eigentlich super gewesen. Also dort hat jetzt weil ich habe recht Angst gehabt davor, weißt, dass man irgendwie kommt und sagt, oh, das ist ja irgendwie unverantwortlich, dass sie, wo ja irgendwie
selber schon
Hilfe brauchen, was auch immer und so. Sie können ja nicht mal, oder? So, ja. Die Idee, ja, du kannst ja nicht mal für dich selber schauen, wie willst du auf das Kind schauen. Das war eigentlich nicht das Problem gewesen. Was das Problem war, ist, dass eben, weil mein Sohn 12 Wochen zu auf die Welt gekommen ist, hat er in Zürich, gibt's noch ein Spital, wo man kann gebären, so viel zu früh. Das ist das Unispital. Und die haben kein einziges rollstuhlgängiges Zimmer in der Gebärstation.
Schön!
Super, oder? Und wir sind dann nicht hingekommen. Es hat dann ein Zimmer gehabt, wo ein bisschen grösser war. Und dann hat aber das Spital gesagt, nein, dort ist schon jemand drin. Und wenn sie das Zimmer wollen, dann müssen sie selber die Frau fragen, ob sie duschen will.
Strange, aber ja,
ist gut. Ja, oder? Das ist wieder so, ja, ist uns gleich. Kannst selber schauen, oder? Und das, also diesbezüglich hat es dann halt schon wieder immer wieder Momente gegeben, wo ich mich allein gefühlt habe oder halt irgendwie gemerkt habe, ja, denkt jetzt einfach niemand an mich. Da wird einem das Gefühl geben, ja, du bist jetzt irgendwie die erste und einzige Person je, wo ein Kind gebärt mit der Behinderung. Und ich meine, das stimmt ja nicht. Das hat, aber weil die Infrastruktur nicht da ist, hat man einfach das Gefühl, man wird total vergessen. Ja.
Ja, sicher ist die Infrastruktur Begründung, aber hinter der Begründung ist ja das Mindset.
Ja.
Weil ich glaube, du könntest mit viel gutem Willen und eben die Kreativität, die wir an den Tag legen, um die Barrieren, würde ich mir manchmal wünschen, würde ich die gehend auch an den Tag legen. Und ich einfach da stehe und sage, es geht nicht, sondern einfach mal merken, dass sie sich eine Frage mehr stellen, was können wir jetzt machen? Dann würde man viele Barrieren, glaube ich, die physisch da sind, eher ja. lösen, wenn die Bereitschaft vom Gegenüber da wäre.
Ja, voll. Also ich glaube, weißt du, also ich habe immer so, ich sage immer, also ich sage nicht immer, aber für mich ist Zugang ist Arbeit, Inklusion ja. ist Arbeit. Ja. Und ich glaube, wir müssen mega häufig einfach die Arbeit total übernehmen. Also eben wie das mit dem Spital, das ist genau so ein Beispiel.
Aber geboren hast du denn? Wie ist denn das gegangen? Ein bisschen fragen, die Person.
Was meinst
du? Bist denn du die?
Ja, ja, also okay. Ich bin sie dann gefragt. Ich glaube dann auch mit meinem Mann zusammen, mit meiner Mami zusammen. Also sie haben dann die Arbeit mit mir zusammen okay. übernommen. Das ist schon. Die andere Frau war dann auch sehr nett. Sie hat absolutes Verständnis gehabt. Habe ich Glück gehabt. Genau, aber eben gleichzeitig hätte ja Spital können sagen, ja, ja. ja wir arbeiten da jetzt mit ihnen zusammen, oder? Wir lassen sie jetzt nicht einfach allein.
Also ich habe, was das anbelangt, ein gutes Spital gehabt, weil ja. Ich bin einen Monat im Spital ja. gewesen und sie hätte mich eigentlich auf seitenverkehrte Zimmer verlegen.
Okay.
Und ich bin manchmal durch meine Spastik habe ich eine Seite, die ich präferiere für Transfers, wo einfach auch für die Selbstständigkeit gehen. Und da bin ich in Schwester gefragt, ob nicht der könnte in mein Zimmer kommen, dass man es so machen könnte, weil die Selbstständigkeit würde torpediert werden. Und das ist dann gleich gegangen. Also es ging, oder?
Ja. Ja, voll. Also ich finde auch, es ging. Und ich glaube, das ist halt die Situation gewesen, dass ich auf der Gebärstation gewesen bin. Und das ist, glaube ich, so fast die einzige Station im Spital, wo man uns nicht erwartet.
Ja, glaube ich. Ehrlich? Das glaube ich. Ich glaube, in der Gesellschaft passiert viel auch der Kontext, wenn in Institutionen jemand schwanger wird. Das heisst, ja, ich hätte besser schauen, was passiert. Ich kenne euch selber schon nicht, weil ich habe ja einen Onkel, der auch im Rollstuhl ist. Und der musste auch die Frage, dazu mal noch von den Ärzten,
ja.
was passiert, wenn jetzt das Kind behindert ist.
Ja.
Das nehmen wir dann halt auch so. Haben wir gemacht, oder? Aber gleich auch die Reibung, oder? Mit der Gesellschaft, oder? Nimmst du die wahr, wenn du mit deinem Bub unterwegs bist?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich hatte auch wirklich schon so Storys gehabt, wo eben, was ich dir vorher erzählt habe, ich habe ihn dann so auf meinem Schoss angegurtet. Das hat man aber dann, wenn er eine Jacke angehabt hat, darüber hat man das nicht gesehen. Und dann sind immer wieder Leute zu mir gekommen und gesagt, ah, nein, also das Kind, das geht ja jetzt ab, nein, das geht doch nicht.
Und was machst
du? So, ja, hallo, ist im Fall da angemacht. Also nicht, dass es sie etwas angeht.
Aber die Sicherheit Fall, ist da.
Ja, die Sicherheit ist im Fall voll da. Halt schon auch, dass einem immer wieder das Gefühl gegeben wird, ja, man ist nicht gut genug. Und ich glaube, als Frau oder als Mutter in unserer Gesellschaft allgemein ist immer so ein bisschen die Frage, ja, ist man eine gut genug Mutter? Man hat einen extremen Druck, oder? Gleichzeitig, man soll irgendwie arbeiten und man soll aber auch 100% fürs Kind da sein und man soll dieses und jenes und am besten auch noch irgendwie sexy aussehen, während man das alles macht. Also ich glaube, es ist schon ein mega Druck da auf Frauen generell und auf Mütter, dem man nicht gerecht werden kann. Und ich glaube, wenn dann noch eine Behinderung dazukommt, dann erstens
mal... Ach, Gesellschaft, gerade der Overkill. Oder?
Ja, und es ist halt auch etwas, dem man nicht so oft begegnet, oder? Oder was ich halt auch sehr oft erlebe, ist, dass Leute irgendwie zu mir kommen und sagen, ja, mega toll, wie sie das machen, das muss mega schwierig sein. Aber gleichzeitig...
Ich könnte das nicht.
Ja, ich
kann das... Dann kam die Frage, also, frage ich, ja, und wenn du jetzt in den Rollstuhl kommst, was machst du? Machst du Game Over? Nein, du machst schon einfach weiter.
Voll, oder? Genau, du machst voll weiter, aber viele Leute, wo dann so kommen, die interessiert sich dann nicht wirklich dafür, was jetzt Probleme sind, die interessiert sich nicht dafür, dass ich zum Beispiel jeden Tag...
Eine halbe Stunde
früher genau muss aufstehen, damit ich das rollstuhlgängige Tram verwütsche und nicht dann das, was nachher kommt, was nicht zugänglich ist. Oder wie schwierig es ist, eben rollstuhlgängige Kita zu finden. Die interessiert sich nicht für das, sondern sie wollen mir einfach irgendwie sagen, wie toll das ist.
Ja,
aber
dass sie ihr das Karma und so.
Genau, Genau, also so, damit sie ihre gute Tat gemacht haben, aber es interessiert sie eigentlich nicht wirklich, wie unsere Realität aussieht.
Aber du hast mir ja erzählt, ich hätte die Lego-Story ein bisschen erzählen noch von deinem Sohn als Abschluss von dem Thema. Ja. Erzähl mal, wenn er Lego baut, so ein Häuschen, was passiert denn?
Ja, Lego baut so ein Häuschen. Also, was mit ihm schon sehr früh angefangen hat, also er redet Englisch und Deutsch.
Sehr
und
schön.
Weil mein Mann Engländer ist. Und accessible, also zugänglich, ist wirklich ein Wort gewesen, wo er schon sehr früh verstanden hat und kennt. Und wo ich jetzt annehme, andere Kinder, die 4 sind, die wissen nicht, was das ist, was das heisst. Er weiss es natürlich genau. Er weiss genau, wie sich das anfühlt, wenn man jetzt ein Tram nicht benutzen kann oder wenn man jetzt in einen Raum nicht reingehen kann, weil er nicht zugänglich ist oder in ein Café. Und er ist da auch sehr, sehr stark irgendwo durch. Also wir haben das ja vorher gehabt, so von wegen, ja, manchmal geht man dann halt einfach. Und ich bin da immer so ein bisschen im Konflikt von, ja, soll ich jetzt in ein Café gehen, wenn die das nicht mal rollstuhlgängig machen wollen? Weil vielleicht wollte ich denen ja gar nicht mein Geld geben.
Ja.
Und er war dann kürzlich wirklich so, gewesen, dass er, wir haben dann in ein Café gewählt und es hat einen Dritt gehabt vorne dran und er ist dann einfach vorne dran gestanden und hat gefunden, nein, ich komme jetzt da nicht rein, das ist nicht zugänglich. Ich konnte dann yes.
Gut.
Und eben, also das, die Geschichte mit dem Lego und mit den Bauchklötzchen, das ist eigentlich schon so, dass er immer oder nicht immer, aber sehr häufig bei seinen Konstruktionen Rampen dazu baut oder halt einen Eingang baut, wo nur eine Rampe ist, Lift baut, weil er kennt das auch. Also er kennt das, wie halt in diesen Gebäuden, in denen er sich aufhält, weil ich mich halt drin aufhalte, ist das einfach die Norm.
Schön.
Sonst kommen wir ja nicht rein.
Aber dann ist schon Inklusion eigentlich von ganz tief unten wird sie so durchgezogen.
Ja, also das ist wirklich jetzt etwas, mit dem er aufgewachsen ist und wo ich mich dann auch frage, was das vielleicht ausmacht, wenn er älter ist.
Ja, genau.
Wenn er schon mit dem Gedanken aufgewachsen ist, dass das einfach dazugehört und das muss einfach Teil davon sein.
Ja, und wir gehen nicht ins Café rein, wenn es mal mit rein kann.
Ja. Genau.
Ja, die Story finde ich immer schön und erzähle ich jetzt auch. Das einfach logisch ist, dass die Rampe eigentlich in das Haus dazugehört, weil meine Mami oder der Rollstuhlfahrer muss da reinkommen.
Genau, genau, genau. Ja. Und eben, also einfach, weil er das erkennt und wie er...
Es ist
eine Selbstverständlichkeit und ich glaube halt auch, weil er das Gefühl kennt, wie es ist, wenn man nicht reinkommt.
Ja,
weil es betrifft ihn dann auch, es betrifft dann nicht nur mich.
Es ist eine Kettenbewegung, oder? Ja. Mal, und jetzt eben, das Projekt mit dem Edi ist sicher prioritär, aber was sind sonst noch so kleine Sachen Zukunft, so die nähere?
Also ich gebe halt verschiedene Workshops, Vorlesungen etc., an Hochschulen für die Stadt Zürich. Das sind so ein paar Sachen. Dann organisiere ich eine Tagung zum Thema Kunst und Behinderung in Berlin im November. Da freue ich mich sehr drauf. Zusammen mit einer anderen Wissenschaftlerin, auch mit einer Behinderung, Noah Winter. Also ich finde das auch total lässig, immer wenn ich mit anderen Leuten zusammenarbeite, die auch eine Behinderung haben, weil es gibt so viele tolle Leute. Das und dann haben wir nochmal eine Veranstaltung mit der Future Clinic for Critical Care im November in Zürich, wo es um Institutionen geht.
Weil das Interview ist auch im November geplant.
Oh!
Vielleicht können wir das dann gut verbinden.
23. November in der Gessner Allee.
Ist ein Samstag, glaube
ich. Ist ein Samstag, genau.
Kannst du mir auch noch den Link schicken, wenn es eine Homepage gibt, dann wird das
absolut
eingebaut und so.
Mega gut.
Mal, Nina, wir wären eigentlich schon fast am Schluss. Und am Schluss gibt es immer noch 2-3 Fragen. Warum hat Nina für das Interview zugesagt?
Ja, Ginger Power, oder? Also wir sind jetzt zusammen Ginger Spice.
Ja,
die einen freiwilliger und die anderen unfreiwilliger.
Aber jetzt so verliebend bekommen, das ist so.
Genau, wir sind ja die zwei behinderten Rüebli. Also von dem her hätte es passieren müssen.
Und wie hast du jetzt das Interview gefunden?
Gut. Ich habe jetzt, glaube ich, genug geredet für den Rest des Tages.
Ist doch auch mal schön. Und auch dürfen erzählen, um was ich halt an dem Format, das ich selber kreiert habe und mich nicht wollte verändern. Einfach auch den Tiefe, wo man auch Sachen darf diskutieren, wo man nicht einfach nur an der Oberfläche. Oder ich könnte natürlich jetzt schon nur oberflächlich eine Viertelstunde nachher rausjagen und das ist angenehmer zum Schauen. Aber ich wollte das nicht. Das ist nicht meine Treibfedern, oder?
Hat denn jemand schon mal dich interviewt von Jans Rollende Welt?
Es hat es auch schon gegeben, aber jetzt noch nie so in diesem Format.
Vielleicht müssen wir das mal machen.
Das könnten wir auch mal machen.
Weil das ist jetzt, was ich mir überlegt habe, ist, ja, aber eigentlich wäre es ja mega toll, so einem Jan zuzulassen für die Länge der Zeit.
Ja, das könnten wir auch mal machen. Also, wenn ihr mal mich interviewt, Edi und du, könnt ihr das machen. Wir können es auch bei euch in Zürich machen und dann aus dem raus.
Gut, wir überlegen es uns, ist gut.
Ja. Nein, eben jetzt. Am Schluss kommt jeder Gast noch ein Schlusssegment über, wo er irgendetwas auf den Weg geben kann. Es kann ein Witz sein, es kann ein Schwank sein, es kann etwas Politisches sein, es kann ein Manifest sein. Die letzten Minuten gehören dir und den Zuschauern, weil ich klinke mich jetzt aus und sage dir Dankeschön. Ich habe es sehr genossen und gerne wieder einmal.
Ja, danke dir, Jan. Ui, ich weiss jetzt gar nicht, was ich machen soll für die letzten Minuten. Also,
sicher. Das ist auch anderthalb sein.
Das wird auch anderthalb sein. Also, jetzt, wenn wir so über so Ginger Spice geredet haben, überlege ich mir gerade, ob ich noch irgendwie eine Minute lang Spice Girls singen soll.
Kannst du machen.
If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Friendship plus. Nein, es geht nicht so. Ah, vielleicht nicht. Also, hey.
Aber, es ist gut.
ja, liebe Zuschauende, kommt an unsere Veranstaltungen, wenn ihr Lust habt. Unsere Webseite momentan ist futureclinic.org und googelt, was der Edwin Ramirez macht, was ich mache und generell würde ich sagen, kommt schauen, was KünstlerInnen mit einer Behinderung machen, weil es gibt ganz viele tolle Leute mit einer Behinderung, die mega geile Kunst machen, wo ihr wahrscheinlich umhaut, egal ob ihr selber eine Behinderung habt oder nicht. Gut umhaut, nicht auf eine negative Art und Weise umhaut.